Handwerken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und heute haben wir euch mal ein Thema mitgebracht, was tatsächlich von einer Betriebsinhaberin mal bei mir angeregt wurde in einem Telefonat. Und zwar hatte sie mal mich gefragt, Frau Smoch, wofür brauchen wir eigentlich AGB?
Brauchen wir die überhaupt?
Brauchen wir die überhaupt? Ist die weiterführende Frage. Und so nehmen wir dann auch gerne aus unserer Zuhörerschaft Ideen entgegen. Und deshalb gibt es heute mal eine Folge zum Thema AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil du nur AGB sagst, was das denn ist. Aber du hast es ja schon, bist meiner Frage schon ausgewichen, ganz geschickt.
Ja, ich habe mich drum rumgeschlängelt hier direkt. Ich würde mal, wie wir das als Juristen ja immer gerne machen, mal mit einer Definition anfangen. Würde auch mal verraten, wo AGB eigentlich geregelt sind, nämlich in den Paragraphen 305 folgende BGB. Und daraus lässt sich dann jetzt auch die Definition entnehmen. Und zwar sind AGB vorformulierte Vertragsbedingungen, die für viele Verträge gelten sollen. Und es ist noch so, dass kein Vertrag AGB enthalten muss, aber sie erleichtern halt die Abwicklung wiederkehrender Rechtsgeschäfte.
Okay, ich habe direkt eine Frage an dich, Jenny.
Und los.
Wenn ich jetzt, wir machen ja meistens Arbeitsrecht, aber das gilt natürlich auch für andere Verträge. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitsvertrag mit Mitarbeitern schließe, dann füge ich ja in der Regel keine AGB mit an.
Wie jetzt? Hängst du da kein Zettelchen dran, wo groß AGB draufsteht? Paragraph 1, 2, 3, 4, 5?
Eher selten.
Ja, das liegt daran, Kim, dass wenn du vorformulierte Arbeitsverträge verwendest und die dann auch dafür geeignet sind, sie auch immer wieder zu verwenden, weil du möchtest ja deine Arbeitnehmenden auch alle gleich behandeln. Das bedeutet, die werden ja auch alle dieselben Verträge bekommen, die vorformuliert sind. Dann ist dieser vorformulierte Arbeitsvertrag selbst, also sind sozusagen selbst die AGBs.
Ja, genau, das war das, worauf ich nämlich auch kurz ein bisschen hinaus wollte. Das gilt natürlich nicht nur für Arbeitsverträge, das gilt auch für Verträge mit Kunden. Wenn ich meinen Kunden immer die gleichen Vertragsbedingungen vorlege, oder ich das alleine schon einmal ausgestalte, dann ist es ja vorformuliert, weil ich schreibe es nicht vor Ort mit dem Kunden gemeinsam.
Exakt.
Ich habe auch die Absicht, es zukünftig für weitere Verträge zu verwenden. Das heißt, ab der ersten Verwendung ist es schon eine AGB.
Richtig.
Und es ist für wiederkehrende Geschäfte gedacht. Und damit habe ich perfekt die Definition von einer AGB erfüllt. Mit einem einfachen Vertrag.
Das ist korrekt. Also AGBs sind nicht immer nur die Zettelchen, die irgendwo hinten dranhängen oder wo man so im Online-Shop da irgendwie noch so anklicken muss. Ich habe die AGB zur Kenntnis genommen, die sich in einer PDF öffnen, sondern AGBs können auch die Verträge selbst sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal so unser erstes Learning hier aus der Folge heute, weil ich glaube, dass das gar nicht so bekannt ist. Und daraus ergibt sich ja eigentlich jetzt auch schon der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar, was regeln AGB denn eigentlich konkret?
Alles.
Exakt. Eigentlich alles. Es ist alles möglich, was nicht gegen das Gesetz verstößt. Als Beispiele habe ich mir jetzt mal notiert, als ich die Folge vorbereitet habe, Zahlungsbedingungen ist, glaube ich, der Klassiker.
Also Anzahlung, genau. Soll eine Anzahlung geleistet werden? In welchen Abständen wird es Abschlagszahlungen geben?
Genau, gibt es Skonto vielleicht auch? Das sind auch so Zahlungsbedingungen. Ist so ein Klassiker für
AGB.
Innerhalb
welcher Frist muss bezahlt werden, falls ich es nicht auf die Rechnung draufschreibe? Ja.
Genau. Mhm. Eigentumsvorbehalte, also das sind jetzt eher so, du hast jetzt wieder Arbeitsrecht angesprochen, machen wir auch eigentlich eher. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf so Werkverträge gehabt. Eigentumsvorbehalt habe ich noch aufgeschrieben, Haftungsbegrenzung, dazu kommen wir aber gleich nochmal, der Gerichtsstand, wenn wir uns mal streiten, wo wollen wir uns denn streiten?
Könnten wir vielleicht auch da schon mal die Einschränkung machen, kann man machen, mit Verbrauchern nicht möglich.
Genau, mit Verbrauchern nicht möglich. Mhm. Genau, da kommen wir wieder zu, alles ist möglich, was nicht gegen das Gesetz verstößt, bei Verbrauchern nicht möglich, verstößt nämlich gegen das Gesetz.
Ja.
Lieferfristen, Rücktrittsrechte ist ja auch ein Klassiker.
Ne? Unter welchen Umständen, welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Genau.
Zum Beispiel, wenn man in irgendeiner Art und Weise in Verzug gerät mit Ausführungen oder
genau.
So, dass man das mit regelt. Ja.
Ganz genau. Dann kann man auch noch, und als letztes Beispiel habe ich nochmal Ausschluss unberechtigter Forderungen. Also, und da nochmal, das kann man halt auch regeln. Also es sind so ein paar Klassiker, sage ich mal, die man so in AGBs regelt oder halt auch in den Verträgen ja selbst.
Was ja die AGB darstellen.
Was die AGB darstellen und was ja die Grundlagen für unsere vertragliche Beziehung ja auch sozusagen bilden. Und als kleines Beispiel, worauf wir auch gerne noch mal ein bisschen eingehen können oder auch später noch mal, wenn wir noch mal darüber sprechen, was man eigentlich falsch machen kann, habe ich noch mal die Haftung genommen. Weil man könnte sagen, ohne AGB haftest du halt erstmal nach BGB, ganz normal. Also was im BGB steht, gilt, wenn es kein AGB gibt. Aber ich könnte in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen sozusagen darüber hinausgehend regeln oder ergänzend dazu regeln, dass die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.
Ja.
Das geht. Haftung komplett ausschließen geht halt nicht.
Das ist ja häufig, also das ist wirklich was, wo ich oft Anfragen zu bekomme mit der Frage, inwiefern besteht denn vielleicht die Möglichkeit hier jetzt bei dem Kunden, weil man vielleicht ein gewisses Risiko übernehmen würde für den Kunden, bei Vorarbeiten durch ein anderes Gewerk zum Beispiel oder bauseitsgestelltes Material, haben wir schon mal, ne?
Dazu wird es ja nochmal eine Folge geben.
Ob man da nicht ausschließen kann, dass man für irgendwelche Mängel haftet oder für irgendwas, irgendwelche Schäden haftet. Und das kann man in AGB bedingt machen.
Genau.
Sehr, sehr bedingt. Also pauschal zu sagen, ich hafte für keine Schäden und Mangelgewährleistung übernehme ich nicht, geht gegenüber einem Verbraucher überhaupt nicht.
Ist halt auch, geht verstößt halt gegen das Gesetz, ne?
Ja.
Sind wir wieder bei meiner Grundregel, wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt.
Ja.
Genau. Und das würde dann auch dazu führen, dass wenn man sowas da regeln würde, dass dann diese Klausel auch unwirksam wäre in dem Vertrag. Mhm. Da switche ich jetzt schon mal ein Stück vor, so zu, was kann man eigentlich falsch machen, kommen wir gleich nochmal. Aber es passt jetzt hier gerade hin, ne? Also wenn man sowas regeln würde, was dann gegen Gesetz verstößt, dann wäre diese Klausel an sich auch tatsächlich unwirksam.
Ja.
Genau. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Bevor wir darüber sprechen, was man eigentlich alles falsch machen kann, überlegen wir uns vielleicht erstmal, wann machen AGB überhaupt Sinn? Also ist es überhaupt, und das war auch ja die Frage, die ich von der Betriebsinhaberin bekommen habe, wann machen AGB Sinn? Brauche ich das? Brauche ich AGBs? Also muss ich das machen? Ist das irgendwie sinnvoll? Und naja, da kann man halt sagen, so bei so Online-Shops ist das, glaube ich, schon sinnvoll, weil da klickt man ja nur so Sachen an. Und dann landen die im Warenkorb und dann kauft man die irgendwie ein. Aber da ist ja, hat ja kein Gespräch irgendwie stattgefunden. Ne? Man hat sich über gar nichts irgendwie groß geeinigt. Es gab jetzt kein Angebot oder meine Begehung oder, also bei so Online-Shops, glaube ich, ist das schon sehr sinnvoll.
Ja.
Auch mal ein paar AGBs zu schließen.
Auch wenn ich als Handwerksbetrieb wirklich immer nach Schema X arbeite.
Genau.
Auch das kann ja sein, lassen wir mal eine Reparatur vielleicht außen vor. Aber wirklich einen Neuauftrag.
Ja.
Gerade bei diesen Großprojekten Neuauftrag, da arbeite ich ja wirklich nach Schema X. Sage, okay, ich hätte gerne eine Anzahlung vorab. Vorher fangen wir überhaupt nicht an zu arbeiten. Auch wenn wir das Ganze mal Abschlagszahlung nennen, ist juristisch falsch. Das wäre eine Anzahlung, ne? Dass man sowas regelt, dass man sagt, dann fangen wir an. Das ist für uns wichtig. Also diese Dinge, gerade bei Großaufträgen, sind immer gleich. Da macht es dann doch mal Sinn zu sagen, okay, bei diesen Werkleistungen, da mache ich schon eine AGB. Da mache ich nicht einfach nur das Angebot mit, das könnte es kosten.
Genau, das ist ja nämlich auch noch so. Man kann natürlich auch ein Angebot schreiben und wenn das dann angenommen wird, dann findet ja der Vertragsschluss statt. Das ist uns ja klar, das haben wir auch schon ein paar Mal in vorherigen Folgen erläutert. Aber AGB regeln halt einfach noch mal viel speziellere Dinge oder so richtige Werkleistungsverträge, die dann ja auch AGB sein können. Und das ist auch vor allem sinnvoll bei größeren Aufträgen, auch wo es um höhere Summen geht, damit man da auch einfach was in der Hand hat. Und wenn man halt dann auch häufig mit neuen Kunden in Kontakt kommt, ne? Da macht man sich halt einmal die Arbeit und kann das dann aber, wenn das wirklich immer dieselbe Werkleistung auch ist, die immer nach demselben Schema abläuft, auf jeden neuen Kunden wieder anwenden sozusagen.
Ja.
Und dann ergibt das schon Sinn, sich so ein Vertragswerk nach AGB-Vorgaben sozusagen zu erstellen.
Ich muss halt nicht die Einzelheiten mit jedem Kunden neu ausdiskutieren, weil ich mir ja im Voraus schon überlegt habe, wie ich das mache.
Wie ich es gerne hätte.
Weil wenn ich es mit jedem Kunden einzeln ausdiskutiere, dann ist es halt keine AGB mehr, weil dann ist es ja nicht mehr vorformuliert für mehrere wiederkehrende Leistungen gedacht. Genau. Ne? Also, oder ähnliche Geschäfte gedacht, so.
Und es sichert natürlich auch nochmal so ein bisschen, sichert einen so ein bisschen ab gegen zum Beispiel Zahlungsverzug. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, was ich gerade gesagt habe, was die Klassiker sind, was man regelt, ne? Gegen Zahlungsverzug, gegen unklare Leistungsfristen, also wann muss was geleistet werden und was wird wann bezahlt, was du auch meintest mit Abschlagszahlungen, Anführungszeichen und so, ne? Und auch so, wenn es auch, wie gesagt, um diese Haftungsgeschichten geht, da kann man auch nochmal was reinschreiben und man vermeidet damit vielleicht auch so unnötige Rechtsstreitigkeiten, weil es halt nicht so viele Unsicherheiten im Vertrag gibt, wie es halt nun mal ist, wenn man nur ein Angebot schreibt, das Angebot angenommen wird und dann findet die Leistung statt und dann muss irgendwie bezahlt werden. Es ist halt so ein bisschen, da ist halt ein bisschen Luft für Streitigkeiten und wenn man das ein bisschen genauer formuliert, auch in AGB gießt, dann hat man sich einmal sehr viel Arbeit und Mühe gemacht und kann das dann immer wieder anwenden.
Ja, also Fazit eigentlich immer dann, wenn man auch viele gleichartige Geschäfte abschließt.
Mit unterschiedlichen Kunden.
Auch mit, genau, mit unterschiedlichen Kunden, dann macht das schon Sinn, wenn man einmal sein System durchdacht hat und nicht jedes Mal neu durchdenken muss.
Absolut. Was kann man eigentlich bei AGB falsch machen? Da kann man schon ein bisschen was falsch machen.
Ich würde sagen, man kann ganz schön viel falsch machen, weswegen das auch bei mir im Examen tatsächlich eine große Rolle gespielt hat. AGB-Kontrollen, um zu gucken, ob Geschäfte tatsächlich, das war meine Examensklausur, ob da ein Ladengeschäft wirklich wirksame AGB geschrieben hat.
Ja. Ich würde sagen, ich nenne mal den ersten Fail. AGB einfach kopieren. Man sollte auf gar keinen Fall auf eine andere Website gehen, sich überlegen, ich bin jetzt Dachdeckerin und habe da so einen Betrieb und ich baue immer, ich baue eigentlich immer Flachdächer für so Carports und so, ne? Mache ich so, das ist so mein Ding. Und dafür hätte ich jetzt gerne AGB. Und dann gehe ich einfach auf die Website von so einem Kollegen oder einer Kollegin und die haben AGB online auf der Website stehen, die kopiere ich einfach. Und dann nehme ich die und kopiere die auf meine Website. 1:1. Ja, das machen wir nicht.
Also A, wissen wir im Zweifel natürlich nicht, ob das auch unsere Fälle zutrifft.
Exakt.
Und B, können AGB ja auch im Zusammenhang dann, weil man muss sie ja im Gesamtzusammenhang betrachten und bewerten, können sie dann in diesem Gesamtzusammenhang auf einmal unwirksam sein, auch wenn sie beim anderen Unternehmen vielleicht wirksam sind, weil wir einfach eine Klausel rauslöschen, die nicht bei uns zutrifft. Und schon fällt das ganze Gerüst in sich zusammen.
Exakt. Also AGBs kann man nicht einfach kopieren, sondern man muss sich halt einmal hinsetzen, sich die Arbeit machen. Ne? Das ist so.
Klar, man kann die Formulierung kopieren, ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, ich nehme den gesamten Vertrag und schreibe nur meinen Namen rein.
Genau, das funktioniert nicht. Und wenn wir diese AGBs haben, jetzt nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht der Vertrag an sich, sondern wir haben zusätzliche AGBs, weil da das ist nämlich auch wieder, also wenn wir den Vertrag haben, der selbst die AGB ist, okay, dann haben wir ein Schriftstück, alles klar.
Wir sind uns einig.
Jetzt machen wir aber mal einen anderen Beispielsfall, nämlich ich schreibe das Angebot und sage übrigens, für mein Angebot soll meine AGB gelten.
Welche denn?
Genau, die habe ich nämlich irgendwo extra mal aufgeschrieben. Und ich schreibe dabei jetzt nur rein, für dieses Angebot gelten meine AGB. So, und jetzt nimm mal das Angebot an, bitte.
Klar, ich nehme das Angebot an, aber ob wir uns später einig sind, ob deine AGB jetzt auch gelten, nur weil du das da reingeschrieben hast, wage ich zu bezweifeln.
Da hast du da wieder gutes Judiz bewiesen. das ist nämlich tatsächlich so. Man muss diese AGBs, gerade wenn man die sozusagen gesondert als Geschäftsbedingungen zu diesen Angeboten austeilt, sage ich jetzt mal, auch wirklich austeilen. Also man muss sie wirksam in diesen Vertrag einbeziehen. Also in dieses, ich schreibe ein Angebot und das wird angenommen, das ist ein Vertragsschluss. Und in diesen Vertragsschluss müssen die AGB wirksam einbezogen werden.
Das heißt, ich muss sehr deutlich machen, ich habe auch noch AGB, die gelten. Die darf ich nicht so kleingedruckt auf der letzten Seite auf die Rückseite schreiben oder so, sondern am besten fett, ne, zusätzlich gelten für diesen Vertrag noch folgende AGB. Die sind in Anlage zum Vertrag mit beigefügt. Wie ist das? Die findest du auf meiner Website?
Ja, ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Man kann die natürlich schon auf die Rückseite drucken, aber man muss halt da, wo sozusagen, wo es zum Angebotsschluss kommt, schon hinschreiben, es gelten übrigens die AGB und diese finden Sie auf der Rückseite dieses Angebotes. Okay,
du hast mich falsch verstanden. Ich meine nicht, dass die AGB nicht auf der Rückseite stehen dürfen, sondern dieser Hinweis, dieses übrigens gelten meine AGB, darf ich natürlich nicht jetzt in Schriftgröße 6 einfach auf die letzte Seite, auf die Rückseite packen.
Genau.
Und sagen, oder so, habe ich doch hingeschrieben,
genau.
Sondern das muss ich deutlich kenntlich machen, am besten durch den Kasten, hinterlegt, fett geschrieben, unterstrichen, keine Ahnung.
Genau, und zwar auch da, wo man sozusagen den Vertrag schließt, also wirklich am Ende des Angebots, vielleicht sogar
vor der Unterschrift,
also auf jeden Fall vor der Unterschrift, aber vielleicht auch irgendwo so zwischen Endsumme und Vertrag, also irgendwie so, also dass man die wirklich, dass man nicht drumherum kommt. Man darf die nicht übersehen können.
Ja.
So, und dann sind die ja da. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, man darf die natürlich auf die Rückseite des Vertrages drucken. Das werde ich nämlich auch manchmal gefragt, ob das ausreichend ist. Und dann sage ich grundsätzlich ja. Aber der Hinweis muss natürlich trotzdem da sein, dass diese AGB, die jetzt auf der Rückseite dieses Briefpapieres stehen, auch in diesem Vertrag zur Anwendung kommen.
Dass die nicht nur zufällig aus Versehen auf das falsche schon bedruckte Papier gedruckt worden sind.
Exakt. Und das sagt schon mal das Erste, also die müssen leicht zugänglich sein.
Mhm.
Jetzt einfach nur zu schreiben, es gelten die AGBs meiner Firma und die finden Sie auf der Webseite, Punkt.
Können Sie sich bei mir im Laden abholen, ist auch gut.
Auch geil, schön, können, ne? Sie, können sich persönlich im Laden abholen. Das funktioniert natürlich nicht. Hatten wir ja auch schon eine Folge, dass ja Verträge, also Angebote auch mal per E-Mail rausgehen, also das der Vertragsschluss ja über Fernabsatz läuft, also über Telefon oder E-Mail. Wenn das über E-Mail läuft, kann man natürlich die AGBs mit dem Angebot zusammen auch verschicken, indem man einen Link zum Beispiel schickt und sagt, für diesen Vertrag gelten folgende AGB, die finden Sie in dem Link, Doppelpunkt, und dann den Link da einfügen.
Das finde ich legitim.
Und das landet man vielleicht auf der Firmenwebseite mit den AGBs. Das geht schon, aber man muss wirklich klar und deutlich darauf hinweisen und die AGB müssen sehr leicht zugänglich sein. Also man kann die nicht nur im Laden aushängen und sagen, sie waren nicht bei mir im Ladengeschäft, schade, dann.
Aber die hängen da doch.
Die hängen da doch, dann haben sie die ja vielleicht nicht gelesen. So, das geht natürlich nicht.
Ja.
Genau. Einverständnis ist natürlich nötig. Also der Vertragspartner oder die Vertragspartnerin muss natürlich auch einverstanden sein mit der Anwendung der AGB.
Auch idealerweise da sagt man wieder, ne, dieses Häkchen, was man ja häufig in Online-Shops hat, von wegen, ich habe die AGB gelesen, zur Kenntnis genommen und stimme ihnen zu.
Genau.
So, die drei Sachen, dann wird es schon schwieriger, dass der Vertragspartner sagt, kenne ich gar nicht.
Genau.
Nicht ausgeschlossen, aber schwieriger.
Genau, aber schwieriger. Und das ist, glaube ich, das, woran am häufigsten diese AGBs scheitern. Du hast ja eben gesagt, so im Examen haben wir viel so AGB-Kontrolle gemacht. Und ich glaube, das ist so einer der häufigsten Punkte, wo man tatsächlich in der AGB-Kontrolle auch in den Examensklausuren, die ja tatsächliche Fälle waren, auch wirklich rausgeflogen ist.
Ja, wobei, wenn man dann noch weitergekommen ist, dann kam eher so diese Inhaltskontrolle, zu der wir ja jetzt auch noch kommen. Nämlich, wann widersprechen AGB eigentlich geltendem Recht und wann sind sie unwirksam und wir haben gar keine Möglichkeit mehr, irgendetwas aus dieser Klausel zu verwenden.
Genau.
Ne? Und das ist ja dann was, wo man wirklich sehr viel Zeit auch im Studium schon reingesteckt hat, was ja immer dafür spricht, dass das ein relevantes Thema ist.
Das stimmt. Das ist dann das zweite Thema. Also so in der Prüfungsreihenfolge, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, würde man das auch angehen. Ne? Also man würde ja dann erstmal sagen, okay, sind die wirksam einbezogen? Also gibt es welche?
Ja.
Sind die wirksam einbezogen?
Plus.
Sind sie auch? Und jetzt gucken wir mal, verstoßen sie denn gegen geltendes Recht? Und da habe ich mal Paragraph 307 BGB geöffnet und würde mal den ersten Absatz vorlesen, weil wir arbeiten ja gern auch mal mit euch hier eng am Gesetz. Das ist ja so unser Job. Und ich lese mal vor, ja? Inhaltskontrolle.
Ja.
Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Den Verwender unangemessen benachteiligen, merken wir uns mal.
Okay.
Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmungen nicht klar und verständlich sind.
Mhm.
Hast du ein Beispiel, Kim?
Ja.
Hau mal raus.
Ich habe also gerade bei nicht klar und verständlich habe ich ein sehr juristisches Beispiel, was ich aber in meinem Arbeitsalltag auch sehr häufig anbringe tatsächlich, und zwar Arbeitsverträge.
Mhm.
Und dann haben wir diesen Fall, dass wir so Zusatzzahlungen vielleicht irgendwie, weiß nicht, dass wir sagen, hier, es gibt pro Monat 100 Euro für besondere Leistungen obendrauf. Ne? Die. Und dann steht da immer drin, das ist ja eine freiwillige Sonderzahlung. Und die freiwillige Sonderzahlung ist jederzeit widerrufbar.
Mhm.
Und diese Klausel in dieser Art der Formulierung.
Diese freiwillig, Allgemeinheit. Ja.
Ja, und vor allem dieses freiwillig und jederzeit widerrufbar ist missverständlich laut den Gerichten. Mhm. Weil gesagt wird, naja, wenn etwas freiwillig ist, dann brauche ich es ja nicht widerrufen. Dann kann ich auch einfach jederzeit aufhören, es zu zahlen, weil es ist ja freiwillig.
Mhm.
Wenn ich aber sage, dass etwas widerrufbar ist, dann sage ich damit dieser Aussage ja, dass es darauf einen Rechtsanspruch gibt. Habe ich aber durch freiwillig, und damit ist es missverständlich. Was ist es denn nun? Ist es freiwillig? Oder ist der Rechtsanspruch da und ist es damit widerrufbar? Und wenn es widerrufbar ist, unter welchen Bedingungen ist es denn widerrufbar? Das haben die Gerichte eben eingefangen. Ja, es ist sehr juristisch, ich verstehe das.
Mhm.
Aber was man sich vielleicht daraus einfach merken kann, das funktioniert zusammen nicht, freiwillig und widerrufbar. Das lassen wir mal schön sein.
Genau. Und das wäre jetzt eine Klausel, die wäre unwirksam, weil sie inhaltlich halt nicht klar formuliert ist.
Ja.
Und damit wäre sie in dem Vertrag unwirksam. Nicht der ganze Vertrag wäre unwirksam.
Nö.
Aber diese eine AGB-Klausel, exakt die, die halt so unklar ist, die wäre raus.
Und damit dürfte ich dann jeden Monat weiterhin diese 100 Euro obendrauf zahlen und habe gar keine Möglichkeit, die 100 Euro wieder irgendwie, ich sag mal, wegzunehmen.
Ja.
Ganz unjuristisch.
Genau. Ja, das ist ein schönes Beispiel.
Das ist ein gutes Beispiel, ne?
Ja, finde ich auch. Haftungsausschluss hatten wir vorhin schon mal, würde ich gerne noch mal als kleines Beispiel anbringen, weil das hatten wir ja vorhin, ich würde es nur noch einmal ganz kurz wiederholen. Es gibt halt keinen generellen Haftungsausschluss. Wir können uns nicht hinstellen und in unsere AGBs reinschreiben, ich hafte nicht für Mängel. Punkt.
Ja.
Es ist, also habe ich auch schon, liest man auch mal, ne? Gibt's mal.
Ja.
Also Mängelhaftung wird ausgeschlossen oder so steht dann da.
Ja.
Und das ist so ein Satz, da liest man vielleicht sogar drüber hinweg. Aber ganz ehrlich, das ist halt einfach nicht möglich. Also ich kann halt die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausschließen in AGB. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich mache einen generellen Haftungsausschluss für irgendwas. Ich hafte einfach nicht als Unternehmer, Punkt.
Also wir müssen
das
immer sagen,
nicht.
Gegenüber von Verbrauchern.
Ja,
B2B, also ne, Business to Business, immer eine andere Geschichte. Da haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, weil wir uns dann auch meistens nicht im BGB befinden, sondern im HGB unterwegs sind. Da sind andere Bedingungen. Und
oder
da sind dann auch Möglichkeiten, dass man natürlich auch sagt, dass die andere Partei, unterstellen wir ja auch ein erhöhtes Wissen. Da können wir schon mal sagen, da haben wir es ein bisschen einfacher. Aber ein Verbraucher, den stellen wir immer so hin, als ob wir sagen, der hat einfach keine Ahnung.
Oder wenn wir B2B machen, kommen wir manchmal, gerade bei so Handwerkenden natürlich auch in die VOB und dazu hatten wir auch schon mal eine Folge aufgenommen.
Ne? Die ja auch AGB sind.
Genau. Perfekt, hast du aufgepasst.
Ab und zu höre ich dir zu, Jenny. Ab und zu
hörst du mir zu. Ja, da, weil die Folge hatten wir ja auch schon. Ne?
Ja, aber daran merkt man halt, also so eine Formulierung von so einer AGB-Klausel ist auch nicht einfach.
Nee, genau.
Und auch wir und auch die Tarifparteien, wir lernen auch immer wieder neu dazu, weil es gibt auch Klauseln, die sind wirklich ewig unterwegs gewesen, also freiwillig und widerrufbar, ist etwas, was man bestimmt 40 Jahre lang so verwendet hat.
Ja.
Bis es irgendwann einfach einem Richter aufgefallen ist, der gesagt hat, so ganz funktioniert das nicht und das klingt für mich unlogisch, ich weiß nicht, was jetzt hier wirklich Sache ist.
Genau.
Und dann ist es gekippt. Und solange hätten wir das genauso beraten und gesagt, ja, die Klausel ist in Ordnung.
Ja.
Man ist nie zu 100% geschützt. Jeder Richter hat am Ende natürlich noch eine Möglichkeit zu sagen, wie er das einschätzt. Aber ja, im Großen und Ganzen, wenn man sich mit den AGB auseinandersetzt, wenn man sagt, das ist für mich sinnvoll und sich dann wirklich mal da dran setzt und sich das anschaut, was man benötigt, was wichtig ist, dann wird man das schon ganz grob hinbekommen.
Genau. Ich glaube, damit haben wir jetzt dieses AGB-Thema auch ganz gut erstmal uns einen Überblick verschafft und das mal so ein bisschen besprochen. AGB sind halt kein Muss, aber es kann ein sehr gutes, arbeitserleichterndes Instrument sein, sage ich mal. Aber man sollte sich da auf jeden Fall anständig mit auseinandersetzen, die auch gut formulieren und da nicht irgendwas aus dem Internet kopieren und das einfach benutzen. Das wird auf jeden Fall schiefgehen.
Ja, und häufig nutzen unsere Betriebe offensichtlich AGB sowieso schon. Arbeitsverträge,
genau.
Verträge mit Kunden. Also wer von euch sowas überhaupt nicht nutzt, Hut ab, wenn ihr das alles mündlich macht. Da raten wir ja nicht zu, aber
genau.
Wer schreibt, an alle bleibt. Anderen vermutlich seid ihr sogar schon mittendrin, die AGB zu verwenden.
Ohne, dass ihr es gewusst habt bisher. Ja. Schönes Schlusswort für unsere Folge.
Dann würde ich sagen, wie immer, folgt uns, schreibt uns. Wie ihr gemerkt habt, es ist eine Folge, die direkt aus den Betrieben, aus unseren Zuhörern kam, mit dem Wunsch, dass wir uns doch noch mal auseinandersetzen können.
Genau.
Wir hören also auch ein bisschen auf euch.
Und wir erfüllen gerne Wünsche. Wunsch erfüllt. Liebe Grüße an meine Betriebsinhaberin an dieser Stelle. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.